Ja, willkommen zu Omas und meinem Podcast, das A und O. Heute haben wir eine besondere Folge. Es wird nämlich einen Gastbeitrag geben von meinem Vater. Und ihr habt jetzt was länger auf die nächste Folge gewartet und ich habe gedacht, so, ich kann nicht länger auf die Oma warten. Die Oma ist gerade in Werben, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Berlin, wo sie ein Opernhaus haben. Und sie ist jetzt dort nach einer, korrigiere mich, wenn es falsch ist, eineinhalbwöchigen Russlandreise.
Mhm.
Genau, da war sie in Russland, ist mit dem Auto nach Russland gefahren und war da unterwegs mit einigen Freunden und ist jetzt gerade in Werben. Und ich dachte, nee, jetzt wird es mal wieder Zeit für eine Podcast-Folge. Ihr habt bestimmt schon lange gewartet. Und ich habe Christian, meinen Vater, dazugezogen. Natürlich, praktischerweise ist er Omas Sohn. Das heißt, er ist schon so irgendwie mit dem Podcast verbunden. Aber heute haben wir uns auch ein Thema überlegt, was wir besprechen wollen. Und ich glaube, auch das bindet ihn thematisch auch an Oma und bringt aber auch nochmal eine interessante neue Sicht auf die Dinge. Oder so erhoffe ich mir das. Jetzt habe ich so ganz offiziell dieses Intro gemacht. Jetzt bin ich selber ganz überrascht. Christian, wir wollen deine Stimme hören.
Hallo, ich bin Christian, Annas Vater, Annas Papa.
So, jetzt
und Omas Sohn natürlich.
Und Ingrid Sohn. Wir haben eben gequatscht, du hast noch nie einen Podcast gehört. Außer unseren.
Ja, das stimmt. Gut, ich habe schon mal einen Podcast gehört, aber es ist jetzt nicht so, dass ich immer wieder mal Podcasts höre. Ich habe ein oder zwei Podcasts gehört in meinem Leben plus dann A und O.
Was waren das für Podcasts, die du gehört hast? Erinnerst du dich?
Wissenschaftliche.
Ah, okay. Also nichts aus dem privaten Kontext.
Mm-mm.
Okay. Ja, was ich mir überlegt habe, war über ein ganz, ganz spezifisches Thema zu reden. Und mit dem werde ich, über dieses Thema werde ich mit Oma auch wahrscheinlich viele Podcast-Folgen noch füllen. Und dieses Thema, da geht es darum, du bist in der DDR aufgewachsen.
Mhm.
Magst du mal kurz erklären, wo bist du geboren, wo kommst du her?
Ja, ich bin in Magdeburg geboren und zwar am 14. März 1971.
Facts. Jo.
Und 1983 haben wir dann der DDR den Rücken gekehrt und sind in den Westen, in die BRD gezogen.
Mhm. Aber bis es dazu kam, gab es ein paar Entwicklungen bei euch in der Familie. Und über diese Entwicklung hat Oma, Entwicklung, das hört sich so neutral an, aber ja, wenn ich jetzt, ich versuche die ganze Zeit das schon so unter Verschluss zu halten, das Thema, ich weiß gar nicht warum. Oma hat auf jeden Fall vor einigen Wochen in Münster, an der Uni Münster, einen Vortrag gehalten und der hieß, jetzt lass mich nicht lügen, wir die Staatsfeinde. Oder wie wir zu Staatsfeinden wurden.
Mhm.
Und genau, da hat sie erzählt über die Thematik, wie sie als Künstlerin Veranstaltungen geplant hat, zusammen mit Opa ausgeführt hat, Künstler eingeladen hat, zum Diskurs, zur Diskussion eingeladen hat in einem System, was das überhaupt gar nicht gut fand. Und es war total spannend, wie sie das damals erzählt hatte, da sie ganz klar gemacht hat, dass die Anfänge dieser Zusammenkünfte, die waren nicht politisch. Die waren nicht politisch. Da ging es um Kunst, da ging es um Zusammensein. Natürlich schwappte das Politische da rein, weil da kamen Menschen mit starken politischen Meinungen auch teilweise zusammen. Aber das war nie als ja, ein Instrumentarium für irgendwas gedacht, sondern es lebte, die Sache lebte von sich selbst sozusagen. Also so hatte sie es dargestellt. Das ist das Thema, wo ich jetzt total spannend finde, mit dir, Papa, drüber zu reden, weil du ja noch mal als Kind, du bist 71 geboren, noch mal eine andere Sichtweise auf die Entwicklung hattest. Und so wie das damals oder ja, damals vor ein paar Monaten in Münster dargestellt war, war es schon dramatisch. Also es klang dramatisch.
Mhm.
Und mich würde total interessieren, wie das für dich als Kind war. Hast du das gespürt, dass diese Veranstaltungen irgendwann gekippt sind, dass es irgendwann nicht mehr nur um Kunst ging, sondern um mehr?
Das habe ich ganz spät erst gespürt. Also erst kurz bevor das Ganze wirklich eskaliert ist. Vorher habe ich als Kind wahrgenommen, dass meine Eltern sehr viele Freunde hatten, viele Bekannte, die immer wieder mal zu großen Veranstaltungen eingeladen wurden. Und ich habe das so beobachtet, fand das als Kind auch irgendwie ganz toll, so dabei zu sein, diese vielen unterschiedlichen Menschen dort zu erleben. Aber dass es so eskaliert ist, das habe ich erst recht spät verstanden, dass da überhaupt was dran ist, wo ein Staat, wovon ich noch nicht ein richtiges Verständnis davon hatte, was so ein Staat ist, dass der was dagegen haben könnte. Also ich kann dazu jetzt ganz viel erzählen. Soll ich noch ein bisschen mehr erzählen? Also es ist so, dass ich erst einmal habe ich meine Eltern als Menschen wahrgenommen, die wirklich, ja, wie soll ich sagen, die starke Interessen haben und sehr aktiv daran arbeiten, diese umzusetzen. Also wenn sie sich was vorgenommen haben, dann haben sie viele Räder in Bewegung gesetzt und versucht, das irgendwie hinzukriegen. Das hat man dann insbesondere an den Veranstaltungen gemerkt, die ganz viele Facetten hatten. Da gab es Vorgespräche. Dann hat man sich Tage überlegt, einen Tag oder manchmal auch mehrere Tage. Dann wurden Programme geschrieben. Dann hat man sich überlegt, wen man da alles zu einladen könnte und wie man es bekannt machen kann. Dann war meine Mutter ganz viel unterwegs und hat Einladungen verteilt. Damals hatten wir ja kein Telefon. Also all diese Medien, mit denen man heute so ganz normal hantiert, die gab es damals nicht. Das heißt, da war ganz viel Fußarbeit, Beinarbeit erforderlich. Ja. Man musste immer wieder hingehen. Hatte oft die Situation, dass man wohin gegangen ist, wo keiner da war. Und dann musste man nochmal hingehen und nochmal hingehen. Ja. Und das hat meine Mutter wirklich mit viel Beharrlichkeit gemacht und auch nicht nur so im Sinne von, dass das eine Arbeit für sie war, sondern mit ganz viel Herz, weil ihr das so wichtig war. Ja, und mein Vater hat da auch mitgeholfen. Aber es war, ich würde schon sagen, dass Mutti, wie ich zu meiner Mutter sage, dass sie, dass irgendwie bei ihr noch so mehr Gefühl so dabei waren. Mhm. Mein Vater war mehr so der Praktiker, der hat auch so für den technischen Feinschliff gesorgt. Mhm. Ja, und dann entstanden so Dinge und es waren auch Sachen, die selbst für ein Kind, jetzt für mich, war spürbar, dass das gute Veranstaltungen waren. Mhm. Weil die Leute sind hingekommen, viele Leute da, es sind ganz viele gekommen.
Ganz wichtig ist ja jetzt zu erwähnen, das haben wir jetzt einfach übersprungen, das war bei euch zu Hause.
Ja.
Ne? In euren privaten Räumen fand das statt. Das war nicht irgendwas Gemietetes, irgendwelche Hallen, irgendwelche Galerien, sondern es war bei euch zu Hause. Da, wo ihr tagtäglich gelebt habt, sind dann ab und zu Menschen, ja Menschenmassen, aber viele Gruppen, große Gruppen.
100. Und
Menschen. Okay, ja.
Also wirklich viele Leute, 100. Bis zu 100 Leute in unserer Wohnung. Wir haben eine recht große Wohnung gehabt. Mhm. Die hatte 163 Quadratmeter, war in so einem Altbau.
Trotzdem.
Ja, und trotzdem. Also 100 Leute, da mussten Leute auch stehen. Ne? Mhm. Da konnte man jetzt in so einem Raum dann auch erstmal nicht sitzen. Mhm. Und dann wurde alles zusammengesucht, was man bekommen könnte, um Dinge abzustellen. So Tische, Stühle, auch Leute, Rollstuhlfahrer, die ja auch da waren. Die mussten auch irgendwie reinmanövriert werden. Und die Leute kamen ja nicht nur an dem Abend, sondern die kamen ja deshalb, weil sie weit hergereist kamen. Haben die bei uns übernachtet, oft bei uns im Kinderzimmer. Mhm. Also gab es im Vorfeld auch schon so für uns Kinder dann irgendwie viel zu erleben.
Mhm. Aber ich stelle es mir auch anstrengend vor, das immer wieder zuzulassen. Also diese extreme Überschneidung vom privaten, öffentlichen Raum zu erleben als Kind. Wenn, ich meine, klar mag man als Kind das Gewusel, aber wenn ich mir vorstelle, gerade wenn ich jetzt, wie alt warst du nochmal, als ihr ausgereist seid?
Da war ich 12.
Ah, da warst du 12, okay. Gut, dann fing das ja gerade so mit der Pubertät an, aber trotzdem, je älter du wirst, du möchtest ja auch einen Rückzugsort haben. Mhm. Hattest du das Gefühl, dass du das oft genug hattest als Kind oder war es manchmal so, dass zu viele, ja, dass du einfach einem Stress ausgesetzt warst. Hast du das auch öfters empfunden?
Rückzugsort war nicht so das Thema. Was
Ja.
mehr das Thema war, war, dass die Aufmerksamkeit von den Eltern weg war. Also wenn,
Mhm.
ne, dass wir Kinder, also dass ich, dann schon, ja, wenn ich irgendwie ein Bedürfnis hatte, also zum Beispiel irgendwas essen wollte oder sowas, dann musste ich meiner Mutter hinterherlaufen. Und die war dann auch mit Sachen beschäftigt. Kühlschrank war ein heikles Thema bei uns in der Familie, ein ganz heikles Thema. Weil das Ganze, diese Veranstaltung mit knapper Kasse organisiert wurden. Meine Eltern hatten immer wenig Geld, waren auch auf Spenden angewiesen, damit das überhaupt alles so finanziert werden konnte. Und hat oft dazu geführt, dass der Kühlschrank leer war und wir Kinder die Kühlschranktür aufgemacht haben, da war nichts drin. Und wir haben gesagt, ey, wir haben Hunger. Und dann war irgendwie, ja, das war dann frustrierend. Fand ich frustrierend. Habe ich mich auch mal geärgert. Jetzt so in der Erinnerung, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich bin jetzt 48. Ich würde aber sagen, dass so die. Ich würde schon sagen, dass die positiven Erinnerungen irgendwie überwiegen, weil es einfach auch Spaß gemacht hat. So als Kind, ne, so viele Leute da zu haben. Die Freunde von meinen Eltern, die hatten, haben wir, damit meine ich übrigens meine Schwester Johanna und ich, haben die auch so ein bisschen so gerankt, so eine Rangfolge gebracht für, nachdem wie die uns Kinder auch mit wahrgenommen haben. Weil da gab es manche Freunde von unseren Eltern, die sind nur gekommen und haben das ganze Programm mitgenommen und sind dann wieder abgereist. Und dann gab es aber andere, die haben dann zum Beispiel kleine Geschenke für uns mitgebracht und haben sich Zeit genommen, mit uns zu reden. Und die waren bei uns ganz oben. Und da haben wir natürlich, die durften auch in unserem Zimmer schlafen. Das war überhaupt kein Problem. Aber andere, die haben so ein bisschen. Ja. Ach, darf ich noch was erzählen? Hier auf den Veranstaltungen. Eine Lieblingsaktivität von meiner Schwester und mir war, dass wir mit dem Hut rumgegangen sind. Ich habe ja gerade von den Spenden erzählt. Und das heißt, wenn dann alle Leute da waren und das Programm, ja, das neigte sich so dem Ende zu, dann hat meine Mutter gesagt, so, jetzt müssen aber alle auch ein bisschen Geld beitragen, damit wir das weiter uns leisten können. Und wir Kinder haben dann tatsächlich einen echten Hut genommen, Hani einen,
Den
also
hungrigen Hut.
den hungrigen Hut und ich einen und haben dann Geld. Und wir sind ja jetzt hier unter uns. Die Kinder haben natürlich auch meine Mark verschwinden lassen, aber das jetzt nicht weiter sagen, okay? Ja, so war das. Ja, und das gab in der von der Kunst, will ich mal sagen, da war jetzt für uns Kinder, das war ja schon besondere Kunst, die dort ausgehängt war. Also jetzt keine kinderartige Kunst, viel Abstraktes.
Viel
Da war
Dunkles auch, oder?
Dunkles, auch deprimierendes. Es wurden Fotos ausgestellt mit Kriegsmotiven. Und ich finde so im Rückblick glaube ich, dass es so meine Offenheit für Kunst und überhaupt für viele Ansichten, für die Unterschiedlichkeit der Ansichten aufs Leben und ja, aufs Leben geprägt hat. Als Kind fand ich das auch nicht so schön. Das hat mir auch nicht gefallen. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt hängt hier sowas. Und dann, ja, da konnte ich nicht so viel mit anfangen.
Jetzt hast du schon so ein bisschen angerissen, über deine Prägung zu sprechen, was mich interessiert, weil ich da gerade an mich gedacht habe. Wenn ihr viele Leute bei uns hattet, kann ich mich daran erinnern, diese Aufmerksamkeit, dass die mir gefallen hat, Aufmerksamkeit von Erwachsenen zu bekommen und dass ich oft oder sehr schnell auch gut darin geworden bin, Dinge zu erzählen oder mich so ein bisschen zu präsentieren oder mal, oder ich habe schnell gemerkt, was beeindruckt Erwachsene. Und jetzt würde mich interessieren, ich meine, du bist jetzt ein total aufgeschlossener Mann, aber warst du als Kind auch schon so aufgeschlossen und hast das auch so durch diesen ständigen Kontakt mit fremden Leuten auch noch mehr so ausgebaut, oder glaubst du, war das gar nicht so, warst du gar nicht so jemand, der sich jetzt darin gesuhlt hat, so ja, Aufmerksamkeit von Erwachsenen zu bekommen.
Also ich würde sagen, ich war jetzt nicht ein besonders schüchternes oder introvertiertes Kind, sondern habe auch ohne diese Ereignisse schon ein gewisses Auftreten gehabt, zum Beispiel in der Schule. Da war ich jetzt auch Gruppenratsvorsitzender, so wie das damals hieß.
Und Schulsprecher.
Ja, Schülersprecher, wie das hier heißt. Und im Klassenverband war ich auch jemand, der auch mal was gezeigt hat, präsentiert hat. Ich glaube trotzdem, dass so durch den Kontakt, durch das Miterleben, wie sich andere, wie Künstler sich zeigen, wie die sprechen, wie die musizieren, Gedichte vortragen, dass mich das im Sinne des Vorlebens mitgeprägt hat. Und auch, dass ich mit diesen Leuten Gelegenheit hatte, also weil sie sich für mich interessiert haben, Dinge zu zeigen. Doch das hat das schon auch weiter befördert.
Bevor wir jetzt zu dem Teil kommen, was eure Ausreise angeht, wollte ich dich noch fragen, du bist ja in einem ganz anderen Bereich jetzt unterwegs. Du hast ja in deiner Freizeit natürlich was mit Kunst zu tun. Hier hängt auch viel Kunst an den Wänden. Aber du hast ja tatsächlich beruflich, du hast Psychologie studiert hier in Köln und jetzt arbeitest du in der KfW. Kann ich das so sagen oder soll ich das sagen? Und hast ja jetzt auch nicht irgendwie hier eine Kamera rumliegen, mit der du manchmal rumgehst, Fotos machst oder du malst auch nicht, du zeichnest nicht. Also so eigene Kunst zu kreieren, damit hast du eigentlich gar nicht so viel am Hut. Das finde ich interessant. Hat das irgendwas mit diesem Generationen-Ding zu tun, dass man dann doch irgendwie was anderes machen will als die Eltern? Oder ist das jetzt einfach, ja, haben sich deine Interessen einfach so divergent entwickelt?
Ich empfinde mich als jemand, der Kunst sehr wertschätzt. Und zwar in allen möglichen Ausprägungen. Woran mache ich das fest? Ich kann zum Beispiel, also ich habe ein sehr tolerantes Kunstverständnis. Ich kann mit einer ganzen Bandbreite von Kunst etwas anfangen. Und bevor ich etwas beurteile, lasse ich recht viel Zeit vergehen. Also ich bin Mitglied in Rhetorikclubs und da stellen Leute immer wieder Ideen vor und präsentieren Sachen. Aus irgendeinem Grund, das meiste, was dort vorgetragen wird, ich finde das immer wieder interessant. Das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Und genauso geht es mir auch mit Bildern, mit Fotos.
Musik.
Ich habe wirklich, kann viel, viel auf mich wirken lassen und empfinde das als einen großen Reichtum. Dass ich selbst keine Kunst mache, hat möglicherweise auch was damit zu tun, vielleicht auch so ein bisschen so eine Entscheidungsschwierigkeit, was würde ich denn machen? Eben genau deshalb, weil ich so eine ganze Bandbreite schon erlebt habe und gleichzeitig auch ein hohes Maß an Respekt vor Kunst, weil ich eben Künstler kenne und wie die Herangehensweise so ist, wo ich so denke, wenn ich jetzt Kunst betreiben wollte, dann hätte ich auch so einen gewissen Anspruch daran, so einen Qualitätsanspruch. Und ich glaube, das wird mich auf eine sehr, sehr große und sehr intensive Reise schicken. Und ich befinde mich bereits auf mehreren Reisen. Und das wäre dann eine, wo ich sagen würde, ob ich die auch noch so hinkriege. Also es ist so ein Gedanke.
Das finde ich ja interessant, dass diese Idee von etwas gut machen da mitschwingt bei dir.
Ja, schwingt das bei mir mit.
Ja, weil ich hab gerade so drüber nachgedacht und im Moment ist das bei mir auch eher pausiert mit dem Fotografieren, aber ich finde, mein Kunstverständnis ist auch dadurch gereift oder ja geschärft, kann man jetzt vielleicht nicht so sagen, aber auf jeden Fall so hat sich verändert dadurch, dass ich selbst Kunst mache oder gemacht habe und das hat irgendwie meinen Blick auf die Dinge, aber ich kenne nicht so viele Leute, die aber ich charakterisiere Menschen, die keine Kunst machen und nur Kunst konsumieren, sind oft ein bestimmter Typ von Mensch, den ich dir jetzt nicht zuordnen würde zu dieser Gruppe. Nämlich eher so dieses, Ja, es gibt halt so ein bisschen versnobte Kunst und es gibt so die lebendige Kunst, so diese. Ja, ich kann es nicht so genau. Also deshalb sage ich, so ordne ich dich nicht ein, ne? Aber wenn ich daran denke, an Menschen, die da mit so der, ja,
während so ich. Qualitätskunst, ne? Und die dann so eher von außen wertend draufschauen. Ist das, was du meinst?
Ja.
Ich habe gerade nochmal übernachtet und vielleicht will ich auch so was ein bisschen so wieder zurückholen. Oder es sind vielleicht sogar zwei Sachen. Einerseits ist es schon so, dass ich gewisse Maßstäbe an Kunst anlege. Das habe ich. Und dass ich auch für mich sage, ja, das finde ich wirklich stark. Und dass ich dann auch abstufen kann und sagen kann, das finde ich nicht so stark. Das beeindruckt mich nicht so sehr. Das ist das eine. Andererseits ist es aber auch so, dass ich... was ich gut anerkennen kann, ist so dieser innere Wunsch, etwas zu kreieren. So, und meine Rolle in diesem dabei, da ist das wiederum weniger das Konsumieren, sondern da sehe ich mich vielleicht eher in der Rolle wie meine Mutter. Diejenige, die damals auch eher Galeristin war und weniger Künstlerin. Sie hat auch später, dann hat sie auch eigene Beiträge geleistet in den Ausstellungen, aber sie war noch mehr Galeristin.
Ja.
Und das ist jemand, der Räume schafft, das zu tun und kreativ zu werden. Und in den Fällen bin ich heute absolut aktiv. Also ich, dass ich so Gruppenprozesse mitgestalte, wo Leute dann eben aus sich herauskommen und kreativ werden.
Ja, stimmt. Und diese Kreativität auch auslebst im Bereich zum Beispiel Rhetorik. Also das ist ja ein ganz großer Punkt. Papa hat als Teil von Toastmasters, was eine große, wie nennt man das, eine große...
Ja, eine Lernorganisation.
Eine Lernorganisation.
Oder Weiterbildungsorganisation.
Eine Weiterbildungsorganisation ist. Als Teil dessen hat er einen zusätzlichen Club gegründet hier in Köln. Das ist so, das erinnert mich ein bisschen wie immer so an Franchise oder so, dass du dir anguckst, wie es andere machen und das dann sozusagen auch umsetzt an Orten, wo es vielleicht noch nicht so viele Clubs gibt oder wo man noch einen besonderen Bedarf sieht. Und du hast ja einen gegründet. Wann war das? In welchem Jahr?
Das war 2011.
2011 hast du den gegründet. Und
gemeinsam mit zwei weiteren Personen ist ein gemeinnütziger Verein, wo Leute hinkommen und reden, üben, ne? Versuchen sich in der Präsentation und im Kommunizieren zu verbessern.
Ja. Und da lebst du. Nein, ich bin gerade so ein bisschen abgeschweift, weil mir fällt gerade auf, irgendwie, wir reden gerade so starr miteinander. Ich muss mal ganz kurz ein Schlückchen Wasser trinken.
Wieso findest du, dass wir starr miteinander reden? Woran machst du es fest?
An der Geschliffenheit deiner Beschreibung. Die sind so aalglatt.
Ja.
Die enden auch immer da, wo sie enden sollen. Dann bin ich schon wieder dran mit der Frage und denke mir, Mist, ich hätte mir doch einen Zettel schreiben sollen.
Ja, ist ja euer Podcast, du und Oma. Und ich versuche...
Versuchst du dich jetzt wie ein optimaler Gast zu verhalten?
Ja, genau.
Nicht so viel selber rumzuwuscheln,
genau.
Sondern einfach nur das zu geben, was von dir verlangt wird.
Ja.
Nee, du kannst mir ja auch Fragen stellen. Das hier ist ja kein Interview, es ist ein Podcast. Das heißt, wenn dir auch so eine Frage einfällt, wo du denkst, naja, dass ich da irgendwie was zu beitragen kann, dann kannst du mir die auch stellen. Ich glaube aber, ich würde ganz kurz das eine Thema noch gern mit dir zu Ende sprechen. Und zwar waren wir da stehen geblieben, jetzt so ein bisschen im Verlauf der Zeit. Diese Kunstveranstaltungen wurden immer mehr, da kamen bis zu 100 Leute hin, die waren bei euch zu Hause und dann kippte das. So, aber es kippte langsam, so habe ich Oma auf jeden Fall verstanden, als sie das auf der als sie das in Münster so beschrieben hat. Kannst du mir das aus deiner Sicht erklären, wann die ersten Male waren, wo mehr so ein bestimmtes Bedrohungspotenzial erkannt wurde in euren oder in deren Veranstaltungen?
Mhm. Zunächst ist zu sagen, dass meine Eltern es gut vermocht haben, uns Kinder davon abzuschirmen.
Mhm.
Weil man kann sich das ja so vorstellen, wenn meine Eltern jetzt schon in den 80er Jahren, das fing ja relativ früh an mit den Stasi-Beobachtungen und so weiter, wenn die uns das immer gesagt hätten, dann hätten wir Kinder ja auch Angst bekommen. Mhm. Und das wollten sie natürlich nicht.
Ja.
Insofern haben uns das gut von uns abgehalten. Es gab dann in der Schule gab es so zwei, drei Probleme, die ich aber auch nicht so richtig einordnen konnte. Also vielleicht eine Sache, die ich erzählen kann. Ich war in einer Biologie-AG, die im Naturhistorischen Museum der Stadt Magdeburg mit stattfand. Und da haben wir Exponate für die Leipziger Messe vorbereitet. Und da war es dann so, dass ich dann nicht zu der Leipziger Messe mitfahren durfte. Und da hat mir dann meine Biologielehrerin hat mir dann damals gesagt, dass das mit meinen Eltern auch zu tun hat.
Mhm. Ja.
Obwohl sie vordergründig im Klassenkontext gesagt hat, dass das wegen schlechten Verhaltens ist. Also ich darf nicht mitfahren, weil ich schlechtes Verhalten gezeigt habe.
Das finde ich ja.
Ja.
Ah, das finde ich ja krass, weil das trifft das Kind ja viel stärker, als wenn du zum Beispiel sagst, ja gut, ich wüsste nicht, was man da noch als Ausrede nutzen könnte, aber das sozusagen als Grund hervorzuziehen, das finde ich ja schwer. Naja, die selber waren ja auch in einer schwierigen Situation.
Ja, und sie hat mir dann auch noch danach gesagt, also hat mich dann direkt danach, Unterricht, und da war Pause, dann sind wir runtergegangen, dann kam sie hinterher und meinte, dass das würde jetzt nicht wegen dem schlechten Verhalten sein, sondern das ist halt wegen meinen Eltern. Und irgendwie ahnte ich dann, okay, wegen meiner Eltern. Das muss irgendwie mit diesen Veranstaltungen zu tun haben, aber richtig verstanden hatte ich es immer noch nicht. Ja, und dann, das war dann aber auch schon so in dieser heißeren Phase. Ja, und für uns Kinder, also für Hanni und mich, ist das dann eskaliert, als eines Tages sollten unsere Eltern aufs Bezirksamt der Stadt Magdeburg gehen. Und da haben sie uns dann tatsächlich zu sich gerufen und haben gemeint, wir müssen da und da hin, falls wir jetzt von da aus nicht zurückkommen sollten, falls es da irgendwie Probleme geben sollte, dann geht doch bitte zu euren Pateneltern. Das waren Klaus und Friederike, die auf der anderen Straßenseite wohnten. Und es war jetzt noch damals nicht so alles so erklärt. Meine ich, zumindest kann ich mich nicht gut dran erinnern, sondern es wurde so ein bisschen im Wagen gelassen, warum das sein könnte, dass die Eltern nicht nach Hause kommen. Aber irgendwie dachte ich, okay, wie? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber da gab es Notplan, dann kamen die Eltern zurück und dann, das war der Termin, an dem ihnen gesagt wurde, sie sollen das Land verlassen.
Okay.
Und dann haben sie natürlich das dann auch alles erzählt, ne? Und dann dies und das und erklärt. Ja, und dann wurden ja wurden unsere Sachen, also es passierte dann in relativ kurzer Zeit, deshalb kann ich das jetzt so im Zeitraffer auch erzählen. Innerhalb von 3 Monaten wurde dann das ganze Mobiliar, Inventar, die ganzen Bücher und so weiter und so fort in große Holzkisten verpackt. Ich erinnere mich da noch genau dran, wie die auch aussahen. Das waren so richtig grob gezimmerte Holzkisten und auf jeder dieser Holzkisten lag eine Inventarliste, wo jeder einzelne Gegenstand aufgeführt war. Und die wurden dann zugemacht. Da waren dann, keine Ahnung, 30, 40 dieser Holzkisten. Und dann sind Männer gekommen, Stasi, ganz offensichtlich. Also jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, Stasi. Ich habe das ja gar nicht alles so richtig verstanden. Und die haben dann in die Kisten reingeguckt, sich die Listen angeschaut und da Sachen rausgenommen. Und haben dann immer mit meinen Eltern gesprochen, da irgendwie was erklärt. Aber wir Kinder waren da so ein bisschen ab von. Also ja, und dann haben die so Sachen rausgenommen, waren auf jeden Fall sehr unwirsch, kühl, unfreundlich. Das ist mir als Kind noch in Erinnerung. Und wenige Tage bevor wir ausgereist sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das am 27. Dezember 1983.
Ja.
Das heißt, 3 Tage nach Heiligabend. Und wir haben Heiligabend auf den Kisten verbracht. Das war alles eingepackt, die Wohnungen, die Zimmer waren alle leer. Mhm. Und es gab nur diese Kisten. Und dann haben meine Eltern haben diese Kisten so ein bisschen hochgestapelt, so treppenartig. Und
wie ein Weihnachtsbaum.
Ja, und auf diesen Stufen haben die dann die Geschenke drapiert. Woran ich mich sehr gut erinnere, dass es so ein, zwei Geschenke, ganz besondere Geschenke gab, die so toll waren, wie wir sie noch nie hatten. Mhm. In der DDR war ja oft für Kinder so die Westsachen, das war das Beste, was es gab. Und diesmal gab es mehrere Westsachen, nämlich Lego.
Boah.
Und Lego war natürlich, das war ja das Beste vom Besten. Und da haben Hanni und ich uns ganz, 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 ganz doll drüber gefreut. Und soll ich noch weiter erzählen?
Ja, klar. Papa, du, diese Intonation, du hast genauso gesagt wie die Oma, wenn die lang geredet hat. Ich dachte, darf ich noch weiter erzählen? Ja, darfst du, Oma.
Ich habe ja, soll ich noch weiter
erzählen? Ja, sollst du.
Na, jedenfalls, so das Gefühl, wie das sein wird, dahin zu gehen, war, obwohl es diese tollen Lego-Sachen gab, war kein schönes. Ich habe mich da nicht so drauf gefreut. Es gab ein ganz, so vordergründig war das Gefühl kein schönes. Es gab ein ganz kleines bisschen so Neugier und ja, und schon so ein bisschen diese West-Sachen, ne? Ach ja, was, ne? Aber es war nur so ein kleines bisschen. Das Große war Traurigkeit und Abschied von meinem besten Freund Christian, mich zu verabschieden. Und irgendwie auch die alles zurückzulassen. Das war, fand ich als Kind total. Und ich habe auch Angst gehabt. Ja. Ich habe auch Angst vor vom Westen gehabt. Das, was wir da, ob wir da eine Arbeit finden und also ob Mutti und Vati eine Arbeit finden und ich da auch wieder Freunde finde, ob die mich überhaupt nett finden. Also sowas schwirrte mir da im Kopf rum.
Vor allem, man wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht für, also in dem Moment war es ja auch für immer.
Ja, Oma und Opa.
Ja.
Also Omas und Opas. Alle da zurückzulassen, ja. Das, ja. Das war schon sehr belastend. Das war sehr belastend.
Und seid ihr dann, was war dann mit den ganzen Kisten? Wie habt ihr die rüber?
Die wurden in Container verladen. Da wurden tatsächlich große Container, wie man die hier auch kennt, so Schuttcontainer. Da wurden die wurden da hingerollt und dann wurden diese Kisten da reingetan. Ich weiß gar nicht, wie die denn abtransportiert haben. Dann müssen die abtransportiert haben und irgendwie auf den Zug verladen haben. Irgendwie so war das. Hat mich nicht, war ich nicht so neugierig, deshalb habe ich nicht so genau hingeguckt, aber ich erinnere mich noch an diese Container, mit denen das abgeholt wurde. Ja, und ich überlege jetzt gerade noch, sowieso die letzten Tage waren. Also woran ich mich noch genau erinnere, dass Christian mit am Bahnhof war. Genau, Christian war mit am Bahnhof. Das war natürlich so für mich der wichtigste Abschied. Und ja, das war das. Und was ich so damals schon gespürt habe, dass der Familienzusammenhalt ganz wichtig sein wird für das, was jetzt kommt. Also so auch, wie soll ich sagen, so als würde die weite Gemeinschaft, in der man aktiv ist und wo man ja auch so verbunden ist und so, als würde das so zusammenschnurren, ne? so ganz kompakt werden, ganz eng. Und das hat was von Verlust gehabt, so von Verlieren. Und gleichzeitig hat das so was von Erhöhen, so ein ganz intensives Gefühl. Ich habe auch sofort gemerkt, dass meine Beziehung zu meiner Schwester, also wie auf Knopfdruck, sofort intensiver geworden ist. Und zu meinen Eltern auch. Und auch sofort merkend, dass meine Eltern, dass auf die ganz viele Herausforderungen zukommen. Noch mehr so auf, als auf uns Kinder. Weil die kümmern sich ja sich um uns Kinder. Ne? Also wir sozusagen, dass die Verantwortung auch wächst jetzt für uns Kinder. Weil wir eben auch so eine Veränderung haben. Und das war schon ganz
spannend. Und diese Gedanken von einem Zwölfjährigen?
Ich, Gefühl, also das Gefühl, ich kann das Gefühl jetzt so benennen. Ich erinnere mich noch an das Gefühl, was das hatte. Ja. Auch dieses Weihnachtsfest, ne? Vielleicht war das auch so ein bisschen vermengt miteinander, weil Weihnachten hat ja auch immer was so ein bisschen familiäreres. Aber irgendwie war dieses Gefühl da, dass wir jetzt irgendwie zusammenhalten müssen. So, jetzt müssen wir wirklich ganz dolle zusammenhalten.
Und dann seid ihr mit dem Zug gefahren über die Grenze. Was waren das für Leute in dem Zug? Kannst du dich daran erinnern? Weil wer ist denn da über die Grenze gefahren eigentlich?
Ich weiß das nicht mehr genau. Das weiß ich merkwürdigerweise gar nicht mehr. Wir sind ja zuerst nach Hannover gefahren und ich weiß, wie wir da angekommen sind. Dass uns da ein Pastorenpaar aufgenommen hat, die so total lieb waren, die so ganz, ganz, ganz nett waren und irgendwie schon auch so viel vorbereitet hatten für uns. Es war wie in so einem Nest, vorbereiteten Nest anzukommen. Haben so für uns gekocht und dies und das und sind dann mit uns gleich in den Supermarkt gegangen, um uns so das ganze Bunte irgendwie zu zeigen, wo die wussten, dass das für uns Kinder auch was Schönes, so ein schönes Erlebnis ist. Und diese Gerüche, daran erinnere ich mich noch, das war so intensiv, so bunt und diese Gerüche in dem Supermarkt.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie war denn ein DDR-Supermarkt? Ist das irgendwie vergleichbar mit einem Supermarkt, den wir heutzutage haben?
Ja, nee, nicht. Also einfach trister.
Es gab nicht viele.
Also farbloser, es gab so, farbloser, blasser.
Es gab nur wenige Marken ja auch.
Das ja,
eigentlich von jeder Sache.
Mehr so sortimentsmäßig geordnet, nicht so.
Nicht attraktiv
gemacht. Nicht attraktiv, oder so. Hier mal was und da mal was, sondern mehr praktisch. Praktisch wie so ein, vielleicht eher so Lagerraummäßig. Jetzt übertreibe ich etwas. Da gab es natürlich auch eine Verkaufspsychologie, ne, wenn man so will. Da hat man dann auch mal ein Regal in der Mitte getan. Aber reduzierter, ja. Ja, jetzt, also nicht, dass man jetzt so den Eindruck bekommt, da waren überhaupt keine Farben, da waren auch Farben.
Das war alles schwarz-weiß in der
Welt. Nein, das war es nicht. Weil halt so ein bisschen, also alles so ein bisschen gedämpfter.
Ja. Und dann wurdet ihr da aufgenommen von dem Pastorenpaar?
Wurden wir da aufgenommen von dem Pastorenpaar? Die haben sich dann waren wir da ein paar Tage, aber es war sofort, also war klar, dass wir dann nach Köln weiterziehen.
Wie ist das denn auf Köln gefallen?
Das haben die unsere Eltern entschieden. Ich weiß gar nicht, ob sie uns damit einbezogen haben. Kann sein, aber das war eine Überforderung. Also da fühlte ich mich gar nicht in der Lage zu. Da könnte ich jetzt auch mal eine Frage an dich stellen.
Ja.
Soll ich meine Frage an dich stellen? Ich habe gerade überlegt, so in so einem frühen Alter, ne, zum Beispiel haben wir dich bei der Schulauswahl haben wir dich auch mit einbezogen.
Stimmt.
Erinnerst du dich noch so, als wir dir solche Sachen erzählt haben, so über die Schule?
Ja.
Wie war das für dich? Hattest du so das Gefühl, ach jetzt, wie fandst du das?
Ich fand das super. Fällt mir jetzt gerade auf. Wir haben uns nämlich mehrere also ich kann mich an Gymnasium, daran kann ich mich erinnern. Ne? Grundschule ja nicht. Ich glaube, da habt ihr mich auch nicht groß gefragt.
Nee, nicht. Auch da haben wir dich auch ein bisschen gefragt.
Stimmt, ich erinnere mich. Nee, das war schon weiterführende.
Wir waren ja hier in der Geilenkirchener
Straße. Ja, daran erinnere ich mich.
Wo du Schablonen ausgestellt
hast. Ja, ich erinnere mich da. Und da war die Lehrerin total pumpig.
Ja.
Und das fand ich total doof. Und das fand Mama auch total doof. Und dann hat die gesagt, nö, da gehst du auf gar keinen Fall hin. weil ich hatte irgendwie eine bestimmte Zeit, die auszuschneiden oder so. Weil wir konnten nicht so lange in dem Raum sein. Dann war los. Und dann habe ich geschnitten und geschnitten. Und ich, oh Gott. Ja, das kann ich mich sehr gut erinnern. Und deshalb habe ich auch eine ganz negative Assoziation dazu. Weil Mama dann gesagt hat, das ist total doof.
Aber du hast ja auch so Vorgaben bekommen, ne? Wie du so schnell ausschneiden
sollst. Ja, genau. Zeit und Vorgaben, so null Kreativität. So bastel mal diese Blume, aber nicht so. Also bitte genau, Moment, ich helf dir mal, komm, gib mal her, so ungefähr. Und dann so fühl mich ausgeschnitten. Nein. Ja.
Und wie hast du Montessori damals wahrgenommen?
Super. Also Montessori war total toll.
Ja.
Aber wegen meinen Freunden. Ich habe jetzt nicht gedacht, boah, tolle Institution, gute
Lehre. Nee, aber am Anfang meine ich, noch bevor die Freunde.
Daran kann ich mich nicht gut erinnern. Ich kann mich aber an den Einstellungstest erinnern, wo ich unten mit Herrn Elzner saß. Herr Elzner hatte so eine Halbmondbrille, deshalb habe ich ihn immer Dumbledore genannt. Er sah keineswegs aus wie Dumbledore, aber diese Brille war sehr, eindrücklich. Und ich erinnere mich, unten in seinem Büro gesessen zu haben, was vollgekladdert war. Und das fand ich so cool, weil ich mir dachte, ach, hier fühle ich mich wohl. Sieht genauso aus wie mein Kinderzimmer zu Hause, überall Stapel und Blätter. So, und dann musste ich meine Hände drehen. Aha. Ne? Man muss das, als Kind muss man dann seine Hände so drehen und dabei sein Handgelenk steif, also so, ach, nicht steif halten, aber nicht seinen ganzen Arm drehen, sondern nur die Hand. Aha. Die Handinnenfläche zu deinem Gesicht und weg von deinem Gesicht drehen. Und dann hat er gesagt, oh, das kannst du ja gar nicht so gut. Und ich so, oh, oh. Und ich dachte schon, jetzt darf ich nicht auf diese Schule gehen. Dreh deine Hand. Anna, komm, dreh deine Hand. Aber ich habe es nicht so gut hinbekommen. Ne? Ja. Naja, und dann musste ich noch ein paar Rechenaufgaben lösen. Mama natürlich mit dem Gesicht, ihr Gesicht war mehr oder weniger neben meinem Gesicht. Und ich dachte so, Mama, sie hat da ganz genau hingeguckt. Na komm, du schaffst das schon. Dann musste ich irgendwie noch so Logikaufgaben lösen. Irgendwie, na, weiß ich nicht, wenn... Was war das so irgendwie? Ich glaube, so ein bisschen 3D-Geschichten auch. So kannst du die, wie sieht diese Form aus oder ja, was ist das und so.
Und was war das mit der Hand? Worauf
mit dem Handdrehen, ich weiß es nicht.
Feinmotorik oder was?
Vielleicht war es die Feinmotorik wegen der Schreibschrift. Ah, okay. Irgendwie sowas. Ja. Aber ich denke mir dann auch, was denn mit Kindern, die das nicht können, dann. Was, also was passiert da? Gibt es da eine extra Schule, wo Kinder hinkommen, die es nicht drehen können, die Hand oder wie? Aber weiß ich nicht genau. Aber das war auf jeden Fall, was man machen musste. Und ich glaube, irgendwas anderes Motorisches war es. Ich wollte jetzt gerade sagen, die Nase anfassen mit geschlossenen Augen, aber das klingt ein bisschen zu ausgedacht gerade.
Und hast du gleich danach dann am Ende das Ergebnis bekommen? Oder wie war das?
Nee, Quatsch. Also dann hat Herr Elsner mit euch geredet und dann habt ihr gesagt, ja, ich gehe dahin. So war das. Ja, aber ich erinnere mich an die Gymnasium-Entscheidungsgeschichte und das war cool, weil ich habe mich ja testweise hier in den Unterricht reingesetzt bei mehreren. Beim Friedrich Wilhelm saß ich mal drin, in der Kreuzgasse saß ich mal drin, am Apostel bin ich mir nicht sicher, ich glaube nicht, aber da saß ich halt da drin und konnte mir das dann aussuchen und ich fand es bis zu einem bestimmten Grad cool. Irgendwann mal habe ich gesagt, ja, eigentlich ist es mir auch egal, aber so ein bisschen mitzuentscheiden, fand ich schon auf jeden Fall cool. Mhm. Ja,
und Liebfrauenschule war auch...
Ja, also ich muss sagen, ich fand das FEG auch toll. Mhm. Und ich glaube, ihr wolltet aber, dass ich auf die Liebfrauenschule gehe. Und ich glaube, ihr habt das dann eigentlich auch für mich entschieden, dass ich auf die Liebfrauenschule gehe. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es so gelaufen ist, dass ihr mich gefragt habt. Und ich meinte FEG und ihr habt gesagt, nein, Liebfrauenschule. So pseudo-Auswahlmäßig.
Okay.
Nein, Quatsch. Also ja, ist jetzt so ein bisschen meine...
Aber die Liebfrauenschule war auch mit oben mit dabei.
Ja, ich glaube.
Glaubst du? Ja, ich glaube auch.
Ja. Im Nachhinein muss ich sagen... von dem, was es mir akademisch gebracht hat, super, wirklich sehr gut. Aber ich habe in meinen ersten Uni-Jahren mein Gymnasium sehr negativ wahrgenommen. Wegen der Art der Menschen, wegen dieser sehr geringen Diversität. Und diese Diversität, die es da nicht wirklich gab, die habe ich schon so um mich herum gebaut, indem ich mir, was heißt gebaut, das hört sich so rational an, aber ich habe halt Freunde gefunden, die auch nicht so reingepasst haben unbedingt. Aber dadurch, dass ich das gemacht habe, also Veronika und ich, also Veronika auch noch jetzt meine beste Freundin, wir waren das letzte Jahr Außenseiter.
Mhm.
Wir waren Außenseiter. Und das war nicht cool, aber ich wusste, dass ich nicht das Opfer bringen werde, mich der Masse anzupassen, weil diese großen Gruppen, die sich da gebildet haben, die fand ich total ätzend. Die waren total viel mit sich und mit deren Aussehen, deren Status beschäftigt.
Hm.
Total doof.
Darf ich zum Thema Diversität was sagen?
Ja.
Da fällt mir nämlich direkt was ein. Mein erster Schultag hier im Westen.
Mhm.
Ich bin auf die Gesamtschule Radertal Zollstock gegangen, auf die GSZ. Und das war auch nach einem Gespräch mit meinen Eltern, mit Mutti und Vati. Die haben mich nämlich auch gefragt und Hanni auch.
Mhm.
Wir sind ja beide dann auf die gleiche Schule gegangen. Die haben uns nämlich auch gefragt, ob wir es aufs Gymnasium wollen oder ob wir auf die Gesamtschule wollen. Und so ein Thema dabei war Englischunterricht.
Mhm.
So nach dem Motto, ja, die hat ja jetzt kein Englisch gelernt und beim Gymnasium ist, also da ist die Anforderung etwas höher und in der Gesamtschule ist nicht ganz so hoch, da kann man vielleicht schneller, also besser dann auch ins Englische reinkommen. Und dass man in der Gesamtschule verschiedene Abschlüsse machen kann, So, und lange Rede, kurzer Sinn, ohne große Schulbesichtigung haben wir uns dann am Tisch für die Gesamtschule entschieden. Und dann war der erste Schultag. Und ich erinnere mich daran, dass ich also große Sorge und sogar ein bisschen Angst hatte vor diesem ersten Schultag. Und ich erinnere mich noch genau, wie ich so gegen 9, 10 Uhr, das war also der Schultag lief schon. Mhm. Und da war ich dann nach einem Gespräch mit dem Direktor, wurde ich dann in die Klasse geschickt. Mhm. Aber alleine. Also ich bin da alleine hingegangen und ich stand vor dieser Tür und habe gedacht, wenn ich jetzt diese Tür aufmache, was sehe ich da? Was sind das? Also mein erster Kontakt mit einer Schulklasse im Westen. Und mein Bild, was ich im Kopf hatte, war tatsächlich geprägt so von dem Feindbild des Westens. So, dass man sehr gegen den DDR ist und dass man das verurteilt, was da im Sozialismus gemacht wird. Mhm. Und so. Und ich habe echt Schiss gehabt, dass wenn ich da reinkomme, dass ich angefeindet werde. Mhm. Ich habe die Tür aufgemacht und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist Diversität. Ich habe in eine ganz bunte Gruppe von Leuten, die saßen so U-förmig, waren die, waren so tuck, tuck, so eckiges U-Form, nach vorne hin offen und vorne stand die Lehrerin, Frau Zschokke. Das war so eine bunte Gruppe. Da war jeder anders gekleidet, der eine rot, der andere silber, der eine Haare hoch, der andere Punker-Frisur. Es war total.
Warte mal, in welcher Klasse warst du?
Warte mal, jetzt bin ich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Siebte Klasse oder was? Siebte oder achte Klasse? Siebte Klasse.
Der Punker.
Nee, wirklich. Haare auf halb drei und gebürstet. Dann war jemand mit dem Afro da, also ganz bunt. Man sah auch die ganzen Nationalitäten dort vertreten. Ne? Und meine Angst fiel sofort ab, weil ich dachte, so eine Gruppe, das kann ja gar nicht sein, dass die einen anfeinden. Wer sollte das denn tun? Also, ne? Weil ich so dachte, die haben ja alle eine andere Meinung. Da kann sich gar kein einheitliches Feindbild irgendwie auftun. Das ist überhaupt nicht möglich. Und ich war sofort total entspannt. Und meine Lehrerin, Frau Zschokke, die hat mich so freundlich in Empfang genommen und da hat dann sofort einer einen Platz gemacht, seinen Ranzen vom Stuhl genommen und hat gesagt, setz dich hier hin. Ne? Und ich wusste, das kann nur gut werden. Mhm. Ja, und ich bin dann in der Schule auch total herzlich aufgenommen worden. Die Leute hatten super viel, waren ganz neugierig, auch über DDR zu erfahren. Und ich habe dann erst gemerkt, wie weit man da im Westen Deutschlands, das ist ja sogar der westliche Teil Westdeutschlands, wie weit man da von der DDR weg ist. Ja, da wussten viele gar nicht so richtig viel darüber und waren neugierig, darüber zu erfahren. Mhm. Und damit habe ich dann so ein bisschen auch so eine gewisse Sonderrolle bekommen. Ich durfte dann da Referate erzählen und dann wurde ich immer wieder gefragt und mich vorstellen und fühlte mich da irgendwie besonders aufgehoben. Ja, und ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, da schnell Freunde zu finden. Das war wirklich eine rundum schöne Erfahrung. Ja.
Schön.
Ja, hab auch eine gute Schulzeit verlebt. Viel Spaß gehabt. Und bin froh, dass ich rübergekommen bin. Natürlich habe ich meine Großeltern vermisst. Ich durfte die ja dann glücklicherweise auch später als Kinder, durften wir sie dann besuchen fahren.
Als auch noch die Mauer stand?
Ja, als auch noch die Mauer stand. Die Eltern durften nicht wieder rüber, aber wir Kinder durften wieder rüberreisen.
Boah, ihr seid dann alleine rübergereist.
Ja, Hanni und ich, wir sind dann allein mit dem Zug rüber. Mhm. Und da sind mir dann auch die Unterschiede viel stärker. Ja. Die habe ich vorher gar nicht wahrgenommen. Mhm. Also dass nämlich auch diese Werbung, die ich im Westen also gesehen habe, dass das Ganze auffällig war, dass die ja im Osten auch war. Bloß eben für politische Zwecke, für politische Ziele. Mhm. Da waren diese großen Plakate mit Lenin und Marx drauf zum Parteitag. Das war, fand ich dann auch ziemlich gruselig, muss ich sagen. Also dass so diese einseitige politische Indoktrination so sichtbar war.
Die davor gar nicht so sichtbar war.
Die vorher gar nicht so sichtbar war, ja.
Ja, ich glaube, wir machen hier mal Schluss. Es sind nämlich gerade Freunde von Mama und Papa gekommen und ihr esst jetzt mexikanisch. Mega. Ja. Mama hat die fleißig gekocht, während wir hier ganz hier mit unseren, wie sage ich das? Was sind das eigentlich? Ich habe vergessen.
Aprikosen-Quarksterne.
Mit unseren Aprikosen-Quarksternen haben wir uns zurückgezogen, ganz dekadent. Ja, danke für die super spannende Erzählung.
Ja, danke für das Interesse.
Ja, und ich glaube, ein zweiter Gastbeitrag wäre angemessen, weil es mich dann doch interessiert, wie es dann noch für dich war, als die Mauer gefallen ist. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Danke.
Bitte. Tschüss.
Tschüss.